Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Danielle Graf
und Katja Seide.
Heute geht's um ein Thema, das viele Mütter und übrigens auch Väter sehr tief bewegt, nämlich die Einsamkeit in der Elternschaft. Unser Gast ist die wunderbare Anja Krug-Metzinger. Sie ist Regisseurin und Autorin und in ihrem Buch Gemeinsam statt einsam, die Weisheit der Urzeitmütter, stellt sie eine ganz grundlegende Frage. Wie konnte es passieren, dass wir in einer Spezies, die evolutionär auf Gemeinschaft ausgelegt ist, Elternschaft so oft alleine leben müssen? Gemeinsam mit Anja reisen wir durch die Geschichte der Mutterschaft, blicken in die moderne Forschung und sprechen über konkrete Wege zurück zu mehr Miteinander. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Anja, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, hallo.
Anja, bevor wir richtig ins Thema eintauchen, nimm uns doch mal bitte mit zu dem Moment, an dem dieses Buch für dich angefangen hat. Warum dieses Thema und warum jetzt?
Also meine Recherche begann eigentlich mit einer scheinbar banalen Begegnung. Also überall sah ich Mütter, die trotz hunderter digitaler Verbindungen real in erschreckender Isolation lebten. Und das war so eine Paradoxie, wo ich mir gedacht habe, irgendwas stimmt nicht. Und habe mich als Journalistin auf eine Recherche gemacht und habe Anthropologen interviewt, einen Evolutionsbiologen, Entwicklungspsychologen. Und das Ganze führte zu einer ganz wichtigen Erkenntnis, dass wir im Laufe der Evolution zu Cooperative Breeders geworden sind. Wir sind zu einer Spezies geworden, die ihre Kinder gemeinschaftlich aufzieht. Aber das, was ich eben heute beobachte, steht in riesiger Diskrepanz zu eigentlich unseren evolutionären Wurzeln.
Okay, und das war dann der Auslöser für dich, dich ganz intensiv mit der Geschichte und der Gegenwart von Mutterschaft auseinanderzusetzen?
Ganz richtig. Ich muss auch eine Sache noch klarstellen. Ich bin keine Mutter und habe mich trotzdem für dieses Thema interessiert, eben durch diese Beobachtung dadurch, dass auch Freundinnen und Bekannte mit Mutterschaft haderten und eben auch in dieser Isolation lebten, in dieser Einsamkeit. Mhm. Und das war für mich der Auslöser für die ganze Geschichte. Eine Mutter erzählte mir, dass sie Fieber hatte und dringend ein Fiebermittel brauchte und dass sie 1000 Follower hat und niemand war da, der ihr dieses Fiebermittel vorbeibringen konnte. Dadurch, dass ich keine Kinder habe, ich habe mich also in den 90er Jahren dagegen entschieden, da war nur ein diffuses Gefühl, dass mit diesem Modell der isolierten Kleinfamilie irgendwas problematisch sein könnte. Mhm. Und im Laufe der Recherchen wurde mir immer klarer, dass das also eine evolutionsbiologische Grundlage hatte. Das, was anfangs nur ein diffuses Gefühl war, hat sich dann sozusagen bestätigt, dass mit diesem Modell etwas nicht in Ordnung ist. Und deswegen habe ich, obwohl ich keine Mutter bin, mich auf die Recherche gemacht, sozusagen auf die, wie ist denn überhaupt die mütterliche Fürsorge entstanden und was stimmt in unserer Gesellschaft nicht?
Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass die heutige Elternschaft von Einsamkeit geprägt ist. Vor allen Dingen viele Mütter sind betroffen. Und das trotz der digitalen Vernetzung. Du hast eben schon ein Beispiel genannt. Wie erklärst du dir denn dieses Paradox?
Naja, also die digitale Vernetzung, die schafft so eine Illusion der Verbundenheit. Also mir ist ein erschreckendes Muster begegnet. Und zwar Mütter, die tagsüber perfekte Bilder, perfekt gestylte Fotos von harmonischen Familien posten und dann nachts, spätabends nachts nach Unterstützung und Trost gesucht haben im Netz. Und das haben sie natürlich nicht gefunden. Was sie gefunden haben, war ein merkwürdiges Gefühl, dass mit allen anderen alles perfekt ist, nur mit ihnen etwas nicht stimmt. Und das war sozusagen, das Digital kann natürlich unterstützen, wenn man es richtig anwendet, aber es kann natürlich nie die Wärme eines gemeinsamen Abendessens oder die spontane Hilfe einer Nachbarin ersetzen.
Also Danielle und ich, wir haben uns tatsächlich in einem Forum kennengelernt und ich erinnere mich an dieses Forum oder die Mütter und auch Väter in diesem Forum als total unterstützend, also auch hilfreich. Ich weiß, dass wir alle abends irgendwie mit Baby neben uns im Bett lagen und da auf dem Handy getippt haben. Also es kann schon auch, also das Internet kann schon auch ein unterstützender Platz sein. Also ich weiß, dass wir uns gegenseitig Tipps gegeben haben, oder das war wirklich wie so ein Dorf eigentlich.
Ja, also wenn man, wie gesagt, wenn man es richtig anwendet. Also bei den Müttern ist es erstmal so, dass die diese Informationsflut, dann auch noch kombiniert mit dieser strukturellen Isolation, dass das eben ein Problem ist. Über das Internet wird man ja regelrecht bombardiert mit widersprüchlichen Expertenmeinungen. Und das ist sehr, sehr anstrengend für die Mütter auch, denn traditionell gab es einfach Netzwerke aus Erfahrungen. Über die Großmutter, die Mutter wurde das weitergegeben, und heute muss jede Mutter selber googeln und alles sich selbst zusammensuchen und auch natürlich bewerten immer wieder. Das ist sehr, sehr anstrengend. Also das Digitale ist in dem Moment hilfreich und sinnvoll, wenn es nicht bei also jetzt im Hinblick auf Kontakte, wenn es jetzt nicht bei digitalen Kontakten bleibt, sondern wenn das sozusagen als Sprungbrett genutzt wird für reale Begegnungen. Also wenn es ein Sprungbrett in die reale Welt ist, dann ist es perfekt genutzt. Aber für viele Frauen ist diese Informationsflut eben sehr, sehr verwirrend.
Ja, das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem. Andererseits sorgt die Informationsflut ja auch dafür, dass wir heute neue Wege gehen können. Also viele sagen ja, so wie ich aufgewachsen bin, ich will es einfach anders machen, und die haben dann die Gelegenheit, einfach alternative Wege zu suchen. Also diese Informationsflut hat sowohl Vorteile als auch Nachteile, oder?
Würde ich ganz genauso sehen. Also es kommt einfach darauf an, wie man damit umgeht. Und für die einen ist es leichter und für die anderen schwerer, sich da durch diesen Dschungel durchzuarbeiten. Denn also überhaupt erstmal sich mit diesem ganzen Expertenwissen zurechtzufinden, dieses traditionelle Wissen verkörpert durch die Großmutter und die Mutter, das hat ja auch sozusagen einen langen Vorlauf. Das ist ja auch, da steckt ja Erfahrung dahinter. Das weiß man natürlich bei diesem Expertenwissen nie ganz genau. Da sind viele neue Erkenntnisse, die wahnsinnig interessant ist und hilfreich sein können. Aber es ist sehr, sehr anstrengend für die Mütter, das alles zu bewerten und auf Richtigkeit zu prüfen und so weiter.
Sind denn schon Spuren in der gesellschaftlichen Entwicklung erkennbar durch die Art, wie wir Kinder heute vielleicht anders erziehen?
Naja, also man muss es mal so sehen, die isolierte Kleinfamilie mit der überlasteten Mutter, das ist ja sozusagen ein historischer Sonderfall, den es erst seit 200 Jahren gibt, also seit der Industrialisierung. Und mich hat wirklich sehr deprimiert, was ich in den Archiven fand, also erschütternde Dokumente über Mütter, die ihre Kinder, ihre Neugeborenen zurücklassen mussten, den ganzen Tag, um aus Armut eben in der Fabrik zu arbeiten. Also die Menschen wurden plötzlich aus ihren Gemeinschaften herausgerissen. Und was heute als normal gilt, steht eigentlich im krassen Widerspruch zu unserer jahrmillionenalten evolutionären Prägung. Also die ganze Sache ist noch nicht so, gibt's noch nicht so lange. Gibt's erst seit 200 Jahren.
In deinem Buch sprichst du von der Weisheit der Urzeitmütter. Was genau steckt hinter diesem Begriff, und warum glaubst du, dass der Blick zurück für uns heute wichtig ist?
Naja, also die Weisheit der Urzeitmütter ist eigentlich, lässt sich ganz einfach erklären. Wir sind als Spezies so erfolgreich geworden, weil wir unsere Kinder irgendwann angefangen haben, gemeinsam großzuziehen. Also Menschen sind von Natur aus eine Spezies, die ihre Kinder kooperativ aufziehen. Und uns schon Steinzeitmütter entwickelten Babyfläschchen für flexible Betreuung. Also die Weisheit der Urzeitmütter heißt gemeinsam statt einsam. Fürsorge war schon immer Gemeinschaftsaufgabe. Ist nicht umsonst der Titel meines Buches. Es ist eine jahrmillionenalte menschliche Grundstruktur. Gemeinsam statt einsam.
Ja, okay, verstehe.
In deinem Buch ziehst du ja auch ganz viele Erkenntnisse aus der Evolutionsforschung heran. Was können wir denn aus der frühen Menschheitsgeschichte über gelingende Fürsorge lernen? Du hast jetzt schon gesagt, auch damals hat man schon Kofütterung praktiziert. Gibt es da noch andere Dinge?
Naja, überraschend fand ich, und das hing mit meiner Beobachtung der Weißbüschelaffen im Zoo in Zürich zusammen, dass da die Väter extrem engagiert sind. Also habe ich einen Vater beobachtet, der sich also halb umgebracht hat für sein krankes Kind und immer wieder gewärmt, es ist immer wieder umgebettet hat und alles. Und da ist mir klar geworden, dass also die engagierte Elternschaft, dass die auch für Väter überhaupt nicht unnatürlich ist, sondern dass es eigentlich eine uralte Sache ist, dass Väter so engagiert sind. Mhm. Das ist mir da klar geworden, insbesondere. Natürlich noch viele andere Sachen, dass die Großmütter eine ganz, ganz große Rolle schon immer gespielt haben für das Überleben der Enkelkinder.
Mhm. Also du sagst, dass das Bild der überforderten Einzelmutter ein historischer Ausnahmefall ist und nicht die Norm. Was meinst du damit?
Naja, also wir können weit, weit zurückgehen in unsere Evolution. Fast 2 Millionen Jahre, also 1,8 genau genommen. Da fanden sich schon Belege von Knochenbrüchen, die wieder verheilt sind. Das waren damals Homo erectus. Sie sind also, wie der Name schon sagt, auch schon aufrecht gegangen. Und das war nur möglich, wenn Leute aus der Gruppe eine monatelange Pflege auf sich genommen haben. Und das war der Beginn der kooperativen Fürsorge und natürlich dann auch der kooperativen Kinderaufzucht. Die prähistorischen Babyfläschchen gab es schon seit der Steinzeit. Da haben Frauen auch schon nach flexiblen Betreuungsmöglichkeiten gesucht. Es gibt viele Beispiele. Da gibt es das interessante Beispiel von dem Ekwes-Mädchen, eine Weltreisende zwischen Dänemark und Süddeutschland, eine vielleicht 16-Jährige, die schon eine der ersten Geschäftsfrauen waren. Und die und ihre Reisen waren auch nur möglich durch diese innovative Kinderbetreuung.
Wie sahen diese Fläschchen aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich dachte, die haben einfach dann Co. gestillt oder so. Da gab es wirklich Fläschchen?
Ja, das gab tatsächlich Fläschchen und man konnte, also die waren aus Ton und die waren so verspielt gestaltet. Also die haben gleichzeitig vielleicht auch als ein bisschen als Spielzeug gedient. Mhm. Die hat man auch in Gräbern gefunden von Kindern und man konnte nachweisen durch Analysen, dass da eben tatsächlich Milch von Tieren verfüttert wurde. Mhm. Okay. Also Ziegen. Man kann nicht mehr ganz genau sagen, welche Milch Tiere, aber es ist tierisches Eiweiß da drin gefunden worden und es wurde tatsächlich angewendet.
Okay, spannend. Du hast ja mit ganz vielen ForscherInnen und Müttern gesprochen. Gab es da Begegnungen oder Aussagen, die dich ganz besonders bewegt haben?
Ja, also mich hat natürlich, wie eben schon ein bisschen angedeutet, die Szene mit dem Vater, der sich da um dieses sehr kranke Kind so sehr kümmert, das hat mich unglaublich berührt. Dieses Kind ist nach ein paar Tagen gestorben, aber mir ist klar geworden, dass diese Annahmen, die wir so haben, Mutter sollte ihr Kind alleine aufziehen können oder so, das wäre natürlich, dass das nicht so einfach zu sagen ist, was ist natürlich. Wir sprechen heute ja von moderner Elternschaft, wenn die Väter gleichberechtigt beteiligt sind. Aber wenn ich mir jetzt diesen Weißbüschelaffenvater angucke, die sind zwar nur evolutionär sehr, sehr entfernt mit uns verwandt, aber das ist ja eine uralte Geschichte, dass Väter ganz, ganz engagiert sein können. Mhm. Bei denen natürlich ganz besonders, aber das ist überhaupt nichts Modernes. Das ist ein uraltes Konzept, die moderne Elternschaft mit engagierten Vätern. Das ist in dem Moment mir klar geworden.
Okay, du betonst, dass Menschen evolutionär auf gemeinsame Fürsorge angewiesen sind. Was passiert denn, wenn dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird?
Naja, also ist es so ein bisschen, man kann sagen, die Isolation von Müttern ist wie so ein Seismograph für unsere Gesellschaft, für unsere gesamte Gesellschaft. Und die Folgen sind messbar. Also Anstieg psychischer Erkrankungen, Geburtenraten sinken und das gefährdet unser Sozialsystem. Und nicht zuletzt leiden Kinder massiv unter gestressten Eltern. Also man könnte schon sagen, dass wir vor einem kollektiven Burnout der Elterngeneration stehen mit weitreichenden Folgen.
Jetzt sagst du ja, es gibt auch strukturelle Probleme in der Art und Weise, wie moderne Städte gebaut und organisiert sind. Was gibt es da für Probleme in Bezug auf das Familienleben?
Naja, also unsere Städte sind nicht, und insbesondere eben in Großstädten, sind nicht dafür gemacht, um soziale Begegnungen zu fördern. Und das ist insbesondere für Mütter mit kleinen Kindern schwierig. Also alleine schon in Wohnsiedlungen gibt es Sachen, die man immer wieder sieht und die symptomatisch sind. Also zum Beispiel Flure, die schmal sind und nur als Transiträume dienen, die könnten im Grunde genommen breit sein und hell und könnten eine soziale Begegnungsstätte sein. Natürlich vertikal gestapelte Wohneinheiten ohne Gemeinschaftsräume, typische Hochhäuser, das ist kontraproduktiv für kooperative Kindererziehung. Für eine Mutter im 10. Stock ist es unmöglich, ihr Kind im Hof spielen zu sehen und zu beobachten und zu gucken, ob es dem gut geht. Also da gibt es unglaublich viel Verbesserungsbedarf noch.
Jetzt hast du ja schon die Väter angesprochen und sagst, dass das eigentlich ein normales Konstrukt der Natur ist, dass Väter sich gleichberechtigt kümmern. Das scheint in den letzten Jahrzehnten aber so ein bisschen abhanden gekommen zu sein. Woran liegt das und was müsste sich dann in unserer Gesellschaft wieder verändern, damit die Fürsorge wieder partnerschaftlicher verteilt wird?
Also erstmal fand ich sehr, sehr interessant, als ich auf meiner Recherche herausfand, dass Väter also nach der Geburt tatsächlich auch nachweisbare hormonelle Veränderungen durchmachen, die sie eben auf die Fürsorge vorbereiten. Aber leider können nicht alle Männer das leben, also können das nicht ausleben, weil sie einfach in einem Dilemma sich befinden zwischen Karriere und Familie. Und also die Weißbüschelaffen zeigen ja, engagierte Väter sind nicht nur modern, sondern entsprechen unserer tiefsten biologischen Natur. Auf der anderen Seite muss man sagen, es entstehen bereits Lösungen, also Väterzentren, Coworking Spaces mit Kinderbetreuung, Mehrgenerationenhäuser. Es passiert schon was, was unterstützend wirkt.
Auch die Rolle der Großeltern hat sich stark gewandelt. Was bedeutet das für junge Familien heute?
Naja, also die heutige Großelterngeneration ist sozusagen die gesündeste, aktivste, die je gelebt hat. Zum ersten Mal haben Menschen, also nach ihrer Berufstätigkeit, 20, 30 Jahre vitale Jahre vor sich, wenn sie Glück haben. Mhm. Und es ist ja so, dass die Großmutter, also das zeigt auch die Forschung in Krummhörn, die ich in meinem Buch beschreibe, wenn mütterlicherseits dafür gesorgt hat, dass die Überlebenschancen der Enkel gestiegen sind. Und Großmütter haben immer noch einen ganz, ganz großen Einfluss auf das Wohlergehen der Enkelkinder. Und was tut man damit? Also es gibt heute tatsächlich Leih-Oma-Programme, die diese evolutionäre Weisheit wieder beleben können.
Du hast in deinem Buch ja auch ganz inspirierende neue Modelle betrachtet. Du hast schon gerade gesagt, von den Leihgroßeltern bis hin zu Nachbarschaftsnetzwerken. Was davon hat dich denn besonders überzeugt?
Ach, vieles. Also es entstehen ja überall Initiativen, die einem wirklich Hoffnung machen. Es gibt ja in Deutschland 530 Mehrgenerationenhäuser bundesweit. Es gibt Leih-Oma-Projekte, die aufblühen. Nachbarschaftsnetzwerke, die entstehen, also WhatsApp-Gruppen von Müttern, die spontane Treffen organisieren. Dann gibt es mich beeindruckt hat mich in Hamburg zum Beispiel ein Projekt, das heißt The Upfüller, das sehr schön zeigt, wie bauliche Begegnung ermöglicht wird. Und das zeigt, also Untersuchungen, die da mit angestellt wurden, zeigen definitiv, dass wenn es diese baulichen Gegebenheiten gibt, dass die Menschen dann automatisch Mahlzeiten teilen, Kinderbetreuung, also die Menschen suchen instinktiv nach diesen Möglichkeiten und setzen auch sofort um, was evolutionär in ihnen angelegt ist, wenn diese Möglichkeiten plötzlich geschaffen wurden.
Welche konkreten Schritte kann denn jede Mutter oder auch jeder Vater gehen, um sich aus der Isolation zu befreien, auch wenn das Umfeld jetzt vielleicht nicht sofort mitzieht?
Also ich würde erstmal vorweg sagen, also wenn Sie als Mutter überfordert sind, dann liegt es nicht an Ihnen. Die Isolation ist ein strukturelles Problem. Schauen Sie sich um, sprechen Sie Nachbarn an, suchen Sie Familienhäuser, nutzen Sie Apps, gibt es ja auch viele, nebenan.de zum Beispiel für lokale Vernetzung. Wichtig ist, dass aus virtuellen Kontakten echte Begegnungen werden.
Okay.
Okay, und gibt es auch so Dinge, die sich gesellschaftlich oder politisch ändern müssten, damit Mutterschaft wieder als gemeinschaftliche Aufgabe gedacht wird?
Ja, also kurz gesagt, müssten also Gemeinschaftsräume verpflichtend sein in Neubauten statt isolierter Wohnstrukturen. Also das müsste Pflichtprogramm sein. Dann müsste es eine...
Ja, spannende Idee.
Und dann müsste es flexible 24-Stunden-Kinderbetreuung geben. Es müsste eine existenzsichernde Grundsicherung für Familien geben. Und dann weiter... Also es müsste massive Investitionen in soziale Infrastruktur geben, wie zum Beispiel Leihoma-Projekte, weil wir Menschen einfach darauf angewiesen sind, evolutionär, dass unsere Kinder gemeinschaftlich betreut werden. Wichtig waren noch flexible Arbeitszeiten, verbindliche flexible Arbeitszeiten.
Ja, also das klingt alles super, das hätte ich tatsächlich auch gerne. Inwiefern sind denn die heutigen Herausforderungen in der Mutterschaft oder in der Elternschaft auch Ausdruck eines kulturellen Umbruchs?
Ja, also man kann schon sagen und beobachten, dass wir am Beginn einer kulturellen Evolution stehen. Denn Menschen finden, das kann man beobachten, instinktiv zurück zu ihren sozialen Wurzeln. Es entstehen überall neue Gemeinschaftsformen, die unserer evolutionären Natur als Cooperative Breeders entsprechen. Mhm. Also was die Nachkriegsarchitektur getrennt hat, sozusagen, verbindet sich immer mehr durch menschliche Initiative. Aber es ist halt nicht genug. Es muss gefördert werden, es muss gewaltig unterstützt werden, damit das nicht in den Anfängen stecken bleibt. Mhm.
Total. Ich würde gern zum Schluss nochmal dich ganz persönlich fragen, was hast du auf dieser Reise durch Geschichte, Forschung und Realität für dich selbst gelernt? Also wenn du den HörerInnen zum Schluss eine zentrale Erkenntnis aus deinem Buch mitgeben könntest, welche wäre das?
Ich würde sagen, die wichtigste Botschaft ist, die Evolution hat uns eine Art Bauanleitung für erfolgreiches Zusammenleben mitgeliefert. Also die Fähigkeit zur kooperativen Kinderaufzucht. Wir sind nicht für die Isolation geschaffen, sondern gedeihen in flexiblen, unterstützenden Netzwerken. Also gemeinsam statt einsam ist nicht nur der Titel meines Buches, sondern ein jahrmillionenaltes menschliches Grundprinzip.
Mhm. Ja. Danke, liebe Anja, für diese spannenden Gedanken.
Gerne, gerne, hat mir Spaß gemacht.
Ja, das war ein wirklich schönes Gespräch. Ich nehme ganz viel mit, vor allem die Erkenntnis, dass es kein individuelles Scheitern ist, wenn Mutterschaft sich heute schwer anfühlen sollte, sondern dass unsere Strukturen einfach oft nicht zu unseren tiefsten Bedürfnissen passen. Anja hat uns gezeigt, dass wir viel von der Vergangenheit lernen können und dass es Hoffnung gibt, wenn wir anfangen, uns wieder zu verbinden mit NachbarInnen oder mit FreundInnen und mit anderen Familien. Ihr Buch Gemeinsam statt einsam, die Weisheit der Urzeitmütter, verlinken wir natürlich auch für euch wieder in den Shownotes und ihr könnt parallel zum Erscheinen der Folge auch ein Exemplar bei Instagram gewinnen. Schaut gern mal dort vorbei. Und danke auch an euch fürs Zuhören. Bleibt verbunden, bis zum nächsten Mal. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.